Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, vielen Dank an die Band, dass ihr uns so toll durch den Loblaus begleitet habt. Und vielen Dank, dass ihr auch noch das letzte Lied, das hatte ich mir tatsächlich gewünscht. Ja. Als ich es mir gewünscht habe, habe ich es mir gewünscht, weil ich es ganz schön finde. Gefällt mir gut von der Melodie. Heute muss ich sagen, hat es irgendwie tatsächlich auch nochmal ganz besonders zu mir gesprochen. Ja. Vor allem dieser Beginn. Ja. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich heute Morgen eigentlich überhaupt nicht befähigt, hier irgendwie zu euch zu sprechen. Und passend zum Thema vielleicht auch. aber es hat mich einfach sehr angesprochen, weil Jesus ist die Kraft, die mir oft fehlt. Ja, Jesus ist die Kraft, die mich auch befähigt, die Dinge zu tun, zu die er mich berufen hat. Und genau, von daher nehme ich das jetzt einfach heute mal ganz besonders persönlich für mich, das Lied. Ja, Vater, ich danke dir, dass du die Kraft bist, die mir oft fehlt. Ich danke dir, dass du uns dazu befähigst, einfach die Dinge zu tun, die wir tun sollen. Ich danke dir, dass es nicht auf uns ankommt. Ich danke dir, dass es nicht darauf ankommt, was wir ja leisten, was wir ja können vielleicht auch, sondern dass es einzig und allein darauf ankommt, was du mit uns vorhast und wozu du uns berufen hast. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über unser Leben hast und ich danke dir einfach jetzt auch für den heutigen Morgen und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst. Amen. Ja, ich habe euch heute Morgen das Thema vielleicht etwas irritiert. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, ja, ob ihr euch was drunter vorstellen könnt. Ich habe das mitgebracht, weil es ein Thema ist, was mich immer wieder beschäftigt. Ja. Dass ich Erwartungen habe, dass ich Träume habe, ja, dass ich Vorstellungen habe. Ja. Und dann lösen sie sich aber irgendwie nicht ganz so auf. Ja. Dann auf einmal habe ich das Gefühl, irgendwo eine Dunkelheit aufzuwachen. Und ich habe euch mal ein paar kleine Bilder mitgebracht. Können wir vielleicht mal die erste Folie auflegen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Ihr geht irgendwo zum Burger King, zum McDonald's oder was auch immer. Ja. Und ihr habt schon in der Werbung gesehen, einen genialen Burger auf der linken Seite. Ja. Und das ist das, was ihr erwartet. Das ist euer Traum, auf den ihr euch freut eigentlich. Ja. Und ihr kommt dorthin, ihr packt ihn aus und kommt gar nicht ganz so gut raus. Aber es ist irgendwie so ein ja, eine Enttäuschung, sage ich jetzt mal. Ja. Ein Burger, der überhaupt nicht aussieht wie das, was dir eigentlich versprochen worden ist. Ja. Genauso sieht es vielleicht auch manchmal mit Vorsätzen aus. Ja. Nächstes Bild. Ja. Du nimmst dir vor, endlich jetzt im neuen Jahr zu trainieren, fit zu werden. Ja. Endlich die schlechten Gewohnheiten aufzugeben und was kommt raus? Ja. Du musst es irgendwie dann hinfegen. Ja. Du musst dir deine Muskeln aufmalen. Ja. Und du bist von deinen eigenen Vorsätzen enttäuscht. Ja? Und genauso ging es mir immer beim Sport. Ja? Ich gehe hochmotiviert heran, ja, und habe so die Vorstellung, nee, schon nächstes Bild bitte. Die Vorstellung, ja, Hammer, toll. Freude beim Trainieren, ja, da hat man da noch Fitnessriegel und Zeugs, ja. Und dann ist es tatsächlich so, man legt los und es ist einfach nur eine einzige Qual. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr dieses Gefühl kennt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal hier so diese Enttäuschung erlebt habt, ja, von wegen so in diesen kleinen Dingen des Alltags. Da ist es ja immer noch was, das kann man verkraften, würde ich sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch schon mal auf geistlicher Ebene erlebt habt. Ja. Dass ihr große Träume hattet, ja, dass ihr große Hoffnungen hattet, vielleicht gerade auch am Anfang eures geistlichen Lebens und ihr habt manchmal das Gefühl, irgendwo, die sind enttäuscht worden. Ja? Gott hat dir irgendwie was versprochen, was auch immer, und es hat sich irgendwie noch nicht so wirklich erfüllt. Und ich möchte euch heute hineinnehmen, da können wir jetzt gerade mal den Bibeltext auflegen, in eine Geschichte. Ja? Ja, ich habe die Josef-Geschichte mir mal genommen, ja, und sorry, wir gehen heute tatsächlich durch die ganze Josef-Geschichte, obwohl die sehr lang ist. Und ich habe euch aber einfach immer nur ein paar einzelne Verse herausgenommen. Lest die Geschichte einfach nochmal durch, weil der Josef, diese Geschichte, die wir da lesen, ist extrem ermutigend. Ja. Lest euch die vielleicht als kleine Hausaufgabe nächste Woche. Lest euch die mal als Ganzes durch. Ja. Es sind mehrere Kapitel. Heute habe ich einfach ein paar wenige Aspekte davon rausgezogen. Und zwar lesen wir dort in 1. Mose 37 von Jakob. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr, denn hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden die Getreide in Garben zusammen. Meine Garben stellten sich auf und blieben stehen. Eure Garben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Also ich habe einen kleinen Tipp. Solltest du jemals so einen Traum haben, ja, und du hast Brüder, dann erzähl ihnen nicht diesen Traum. Ihr werdet sehen, was passiert ist. Aber dieser Traum, der ist natürlich kein besonderer Traum. Ja, ich meine, ich habe auch manchmal Träume, ich habe manchmal sehr skurrile Träume. Da könnte der Frank was davon erzählen. Ja. Das sind normale Träume. Das, was der Josef hier geträumt hat, und deshalb steht es hier in der Bibel auch, das ist kein normaler Traum. Das ist ein Traum, und das war dem Josef wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch schon bewusst, den Gott ihm gegeben hat. Ja. Es ist ein Traum, den er auch so empfunden hat wahrscheinlich. Mit einem Blick in die Zukunft, bildhaft gesprochen, wird es mal so sein, dass deine Brüder, und das, obwohl der Josef nicht der Erstgeborene war und deshalb ihm, dem Erstgeborenen, wäre damals das Recht eigentlich zugestanden, quasi von seinen Brüdern gewisse Ehrenstellung zu haben. Er war nicht der Erstgeborene und deshalb hat er auch dieses Recht überhaupt nicht gehabt. Ja. Aber er hat von Gott diesen Traum bekommen, dass er einmal hier in einer ganz besonderen Stellung sein wird und dass seine Brüder quasi sich vor ihm verneigen werden. Und das ist ein, ja, er hat es so empfunden wahrscheinlich auch, einfach ein Sprechen Gottes zu ihm, zum Josef. Ja. Und deshalb wird es hier auch wählen, das ist ein besonderer Traum. Und kleiner Nebengedanke, in der Bibel lesen wir ganz oft, dass Gott zu Menschen spricht. Ja. In diesem Fall spricht Gott durch einen Traum zu Josef. Ja. Es gibt aber auch ganz viele andere Stellen. Also beim Josef spricht Gott häufig in Träumen, ja, das ist ein ganz zentrales Element. Es gibt aber auch ganz andere Ebenen, auf Gott zu Menschen spricht. Und wenn du vielleicht manchmal, wenn du gerade die Josef-Geschichte liest, ja, und du denkst, oh, ich habe noch nie einen Traum von Gott gehabt, Gott spricht nicht zu mir, das ist falsch. Gott hat ganz unterschiedliche Möglichkeiten, zu dir zu sprechen. Und von daher, sei du nicht enttäuscht, wenn Gott nicht in Träumen zu dir spricht, sondern freu dich eher daran oder sei gespannt darauf, was Gottes Art zu reden mit dir ist. Ja? Aber das nur als kleiner Nebengedanke. Ja? Aber als ich das so gelesen habe, als ich diesen Traum gelesen habe, ja, da ist mir eingefallen, ja, ich hatte das auch schon mal. Das Gefühl, dass Gott einen Traum, jetzt nicht geträumt in der Nacht, sondern Gedanken in mein Herz hineingegeben hat, ja, über eine tolle Zukunft, ja, dass Gott mir versprochen hat, ja, mich in eine gute Zukunft zu führen, in eine Zukunft, die erfüllt ist. Ja. Mein Traum war es ja immer, quasi so eine gewisse Erfüllung im Beruf zu finden. Ja. Eine Erfüllung dadurch, dass ich weiß, das ist der Platz, an den Gott mich gestellt hat, der entspricht meinen Fähigkeiten und der erfüllt mich. Ja? Der erfüllt mich deshalb, weil ich weiß, dass das ist, was Gott für mich vorgesehen hat. Das ist der Platz, an den Gott mich gestellt hat und das ist auch gut so. Ja? Und ich habe mich darauf gefreut, als Jugendlicher schon. Ja? Und das war, wie gesagt, ich hatte damals eine ganz konkrete Vorstellung, wie das aussehen musste, ja, dass Gott mich in einen bestimmten Beruf reinführt, ja, weil ich gedacht habe, das ist es, ja, das würde ich gerne tun, das ist meine Berufung. Und ich hatte auf jeden Fall eigentlich damals die Gewissheit, ja, Gott wird mich auch an diese richtige Stelle führen. Gott wird mich quasi, wird mir hier Erfüllung schenken. Und ich löse es jetzt noch nicht auf, aber wir schauen mal rein, was bei dem Josef passiert ist. Ja. Ich habe es ja schon hier angedeutet, ja, was die Brüder, wie die darauf reagieren. Ja. Die freuen sich ja überhaupt nicht darüber, was Josef da geträumt hat und von seiner Vision. Und deshalb lesen wir dann später, Josefs Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Also es ist jetzt ein paar Tage später, ja, sie sind dort auf dem Feld. Und noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, sagten die zueinander. Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine Zisterne. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus all seinen Träumen wird. Ja, was ist passiert? Was passiert, nachdem quasi der Josef hier quasi von seinen Träumen erzählt hat? Ja, seine Brüder hassen ihn. Ja, sie können sich das natürlich überhaupt nicht vorstellen. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Josef das hat nicht kommen sehen. Ja, ich glaube, bin mir sicher, ja, dass der Josef, dass das wie ein Schlag in sein Gesicht war. Ja. Er war ja noch ganz jung. Ja. Er hatte große Träume, vieles von Gott gefühlt versprochen bekommen und dann passiert sowas. Ja. Er wird nicht umgebracht, das wissen wir, aber eigentlich nur deshalb, weil der Ruben dann auf einmal denkt, er ist vielleicht doch ein bisschen zu krass, ihn umzubringen. Ja. Lasst uns ihn doch lieber nach Ägypten in die Sklaverei verkaufen. Und in die Sklaverei verkaufen, ja. Das ist natürlich nicht das, was man hier, was weiß ich, heute sich vielleicht manchmal drunter vorstellt, naja, der wird halt rausgeschmissen aus seiner Familie oder sowas, sondern in die Sklaverei damals verkauft zu werden, bedeutet, keine Rechte mehr zu haben. In die Sklaverei verkauft zu werden, bedeutet, quasi jemanden anderes völlig schutzlos ausgeliefert zu werden, ja. Er wird dann an den Pontifar verkauft, ja, dem Chef der Leibwache, ja, und es ist klar, er hat jetzt keine Rechte mehr. Er ist dort nicht ein Angestellter, er bekommt kein Geld für seinen Dienst, sondern er ist dort mehr oder weniger ein Gefangener. Und ich kann mir so richtig vorstellen, als er das erlebt hat, ja, das sind seine Träume, die er hatte über seine Zukunft, wahrscheinlich zerplatzt. Also zumindest wäre es mir so gegangen. Ja. Wie soll denn jetzt Gott noch diesen Traum in Erfüllung gehen lassen? Ja? Er ist jetzt dort in der Sklaverei und es gibt eigentlich keine Hoffnung, dass er dort wieder rauskommt. Geschweige denn irgendwie eine Möglichkeit, dass sich dieser Traum, den er hatte, irgendwo verwirklichen lässt. Aber der Josef bleibt an Gott dran und er lässt sich nicht entmutigen. Ja? Und tatsächlich ist es dann auch so, wir lesen dann weiter, dass Pontifar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Pontifars persönlicher Diener. Und schon bald übertrug Pontifar Josef die Aussicht über sein Haus und die Verwaltung seines ganzen Besitzes. Ja, das heißt, der Josef ist schon angekommen, vielleicht im ersten Moment die Träume irgendwo geplatzt, ja, aber er hält an Gott fest. Ja. Und was passiert ist, Gott segnet ihn auch. Er segnet sein Tun, ja, und es bleibt nicht unbemerkt. Ja. Er bekommt in eine, naja, in eine Position, in eine gewisse Ebene wieder hoch. Also er steigt ein kleines bisschen wieder auf, wird der persönliche Diener. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich der Josef gewesen wäre, ja, dann hätte ich mir zu diesem Zeitpunkt gedacht, naja gut, das ganz große Los habe ich nicht gezogen. Die ganz große Erfüllung, wie es Gott mir vielleicht mal versprochen hat, die ist jetzt vielleicht nicht gekommen, aber ich habe mich damit arrangiert. Es ist jetzt halt einfach so. Ja? Nicht dort ausgekommen, wo ich eigentlich gedacht habe, dass ich rauskomme, aber es ist ja auch nicht das Schlechteste. So, ja? Es ist halt, es ist wie es ist. Ja? Und eigentlich muss ich ja dankbar und zufrieden sein für das, was ich jetzt irgendwo auch bekommen habe. Ja? Und ich habe mich da drin wiedergefunden. Ja? Genau das habe ich nämlich dann später, nachdem meine Träume so ein bisschen enttäuscht worden sind, auch gedacht, naja, ist jetzt halt so, mach mal einfach irgendwo das Beste draus. Ja. Und ja, es passiert dann, ihr kennt die Geschichte natürlich, es passiert ja dann etwas sehr Unerwartetes, ja. Er wird verführt, ja. Da kommt diese Frau vom Potiphar, ja, und findet Gefallen an ihm, ja. Und der Josef macht das einzig Richtige, ja. Als die Frau, sie macht das nicht nur einmal, sondern sie macht das x-mal. Und ich kann mir gut vorstellen, so ein junger Mann, ja, das ist eine große Versuchung, wenn da so eine Frau sich an ihn anbiedert geradezu, ja. Und der Josef macht das einzig Richtige. Als die Versuchung zu stark wird, da flieht er, ja. Und das ist auch ein kleiner Nebengedanke. Wenn du weißt, wo deine Schwäche ist, wenn du weißt, wo du verführt wirst, ja, dann setz dich dieser Versuchung nicht aus, sondern fliehe. Renn einfach davon. Der Josef rennt sogar nackt dann davon. Er lässt alles stehen und liegen und es ist in dem Moment genau das Richtige. Er flieht vor der Versuchung und er entkommt ihr. Er widersteht dieser Versuchung. Er bleibt Gott treu in gewisser Weise. Ja? Und wenn ich jetzt der Josef wieder gewesen wäre, ja, dann hätte ich mir gedacht, Gott, ich bin dir treu geblieben. Ich habe quasi das Richtige getan. Jetzt belohnst du mich doch dafür auch, oder? So typisches menschliches Gedankengut. Ja? Wir tun etwas für Gott, ja? Und dann denken wir, naja, okay, jetzt wird Gott ja auch irgendwas Tolles für mich tun. Vielleicht erfüllt er ja doch noch die Träume, die ich mir vorgesehen habe. Ja? Aber was passiert, als ihr Mann, also der Pontifar, halt, zurück bitte, eins zurück, ich brauche den Vers noch, danke. Und als ihr Mann am Abend nach Hause kam, erzählte sie ihm dieselbe Geschichte, nämlich, dieser hebräische Sklave, den du ins Haus gebracht hast, wollte mich zum Gespött machen, sagte sie zu ihr. Nur mein Schreien hat mich gerettet. Er rannte hinaus und ließ sein Gewand bei mir zurück. Als Pontifar das hörte, war er außer sich vor Zorn. Er ließ Josef ins Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Ja, jetzt können wir die nächste Folie auflegen. Bam, das ist jetzt ein Schlag ins Gesicht. Der Josef hat das Richtige getan. Er hat quasi der Versuchung widerstanden und er wird nicht belohnt, sondern er wird ins Gefängnis geworfen. Diese Frau schwärzt ihn an. Die Menschen glauben natürlich der Frau vom Pontifar, ja, und auf einmal ist er ein Verbrecher, ja, zu Unrecht auch noch, ja, wird er ins Gefängnis geworfen und das, obwohl er genau das Richtige getan hat. Ja, und ich muss sagen, spätestens an diesem Zeitpunkt hätte ich, glaube ich, als Josef irgendwo aufgegeben. Ich hätte gesagt, das gibt's doch jetzt nicht, ja. Erst nimmt mir Gott meine Träume, ja, erst enttäuscht er mich, dann halte ich trotzdem zu ihm und was passiert? Er lässt mich im Stich. Ja. Ich komme in ein Gefängnis und dieses Gefängnis damals, das war kein Drei-Sterne-Knast, kein Free-TV gab es dort, da gab es noch nicht mal genügend zu essen. Ich stelle mir dieses Gefängnis als unglaublich dunklen Ort vor, ja. Zunächst einmal. Vor allem mit diesem Gefühl der enttäuschten Hoffnungen, mit diesem Gefühl der enttäuschten Träume. Ja? Als ich damals hier so in dem Moment ankam, wo ich das Gefühl hatte, okay, Gott hat irgendwo meine Träume, meine Zukunft zerstört, war ich völlig frustriert, war ich tief enttäuscht auch von Gott. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Und vielleicht hast du ja auch das Gefühl, ich habe euch so ein Gefängnisbild mitgebracht, in einem Gefängnis zu sein. Vielleicht hast du auch das Gefühl, ja, durch diese enttäuschten Träume, das hat sich für mich angefühlt, wie wenn ich jetzt im Gefängnis sitze. Ja. Ich weiß natürlich, ich bin trotzdem irgendwo privilegiert, ich habe genügend zu essen, ich habe auch einen Job, wo ich mich davon ernähren kann und alles. Ja. Aber diese enttäuschten Hoffnungen, diese enttäuschten Träume, die haben sich für mich angefühlt, wie wenn ich in einem Gefängnis sitzen würde. Ja. In einem Gefängnis der zerbrochenen Träume sozusagen, ja. Und aus diesem dunklen Ort, ja, da hat es gefühlt auch kein Erwachen mehr zu geben, weil ich gar nicht wusste, naja, wie soll denn Gott irgendwo jetzt noch wie soll ich denn da wieder rauskommen aus dieser Dunkelheit mehr oder weniger. Deshalb habe ich das Thema auch so gewählt, ja. Großes versprochen, das Licht versprochen und dann auf einmal irgendwo in der Dunkelheit aufgewacht. Und dieses Gefängnis, das kann auch was ganz anderes sein. Bei mir waren das so enttäuschte Hoffnungen. Vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes gewesen. Ja? Vielleicht ist es auch irgendwas, wo, keine Ahnung, irgendwie eine Schuld, in die du hineingekommen bist, ja? Wo du nicht mehr hinauskommst, ja? Wo du dich mit voller Elan auf den Weg mit Gott gemacht hast, ja? Und auf einmal hast du völlig versagt und du denkst, ich kann nicht mehr berufen sein. Ich habe so jämmerlich versagt, mein Leben ist vorbei, ja, mein geistliches Leben ist vorbei. Und vielleicht, das kann auch so ein geistliches Gefängnis sein, sage ich jetzt mal, in das wir hineingeraten und wo es auf einmal voller Dunkelheit um uns ist. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was können wir denn tun, ja, wenn, oder wie ist es, wenn sich unsere Träume scheinbar nicht erfüllen? Wie ist es, wenn wir jetzt nie in diesem Gefängnis sitzen? Ja? Wenn du auf einmal das Gefühl hast, Gott hat sein Versprechen nicht erfüllt oder ich habe mich nicht als würdig erwiesen, ich habe versagt oder was auch immer. Es gibt so viele verschiedene geistliche Gefängnisse, in denen man drinstecken kann. Und ich habe mir gedacht, ja, wie können wir denn damit umgehen oder was können wir tun? Ja? Was kann uns vielleicht auch wieder Hoffnung schenken an diesem dunklen Ort, Herr? Und ich habe mir die Geschichte angeschaut und ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ja, wir wissen ja, wie es weitergeht. Ja? Und eins möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Ich weiß nicht, in welcher Phase du steckst, ob du dich vielleicht gerade ganz frisch irgendwo enttäuscht bist. Vielleicht hast du auch noch einen ganz tollen Traum. Vielleicht hast du auch begonnen, dich irgendwo mit deinem Schicksal zu arrangieren, mehr oder weniger. Keine Ahnung, wo du gerade steckst, aber ich möchte dir eins heute Morgen zusprechen, ja? Nämlich, wir kennen schon das Ende der Geschichte. Der Josef kann das zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber wir können uns heute zusprechen, weil wir eben das Ende dieser Geschichte jetzt schon kennen. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat auch den Josef zu dem Zeitpunkt seiner dunkelsten Stunde in diesem Gefängnis nicht vergessen. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, da heißt es in Jesaja, doch Zion sagt, also das Volk Israel sagt, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Und genau so, dieses Gefühl kenne ich auch, der Herr hat mich verlassen. Ja? Die Umstände scheinen das irgendwo auch zu bejahen, aber Gott sagt, kann denn eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Und selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Und das ist etwas, was ich dir heute Morgen zusprechen möchte, was ich mir immer wieder zusprechen möchte und was ich mir gewünscht hätte, dass irgendjemand dem Josef damals zuspricht. Gott hat dich nicht vergessen. Es ist eine Lüge des Teufels, der behauptet, guck mal, die Umstände sind doch eindeutig, Gott hat dich vergessen. Nein, es ist nicht so. Gott hat dich nicht vergessen. Und ich bin unglaublich dankbar für die Bibel, dass die Bibel so ein ehrliches Buch ist. Ja, die Bibel spricht immer aus dem Leben. Ja. Gottes Pläne sind manchmal schwer zu verstehen. Ja. Gottes Pläne sind nicht immer geradeaus, zumindest aus unserer menschlichen Perspektive. Gottes Pläne sind nicht so, dass man eine Abkürzung einschlägt und man überspringt einen gewissen Part und umgeht quasi gewisse Schwierigkeiten. Das Leben als Christ ist nicht immer nur ein Schweben auf Wolke 7, ist nicht immer nur ein völliges Erfülltsein vom Geist, ja, sondern es gibt diese dunklen Momente der Anfechtung, wo du das Gefühl hast, von Gott verlassen zu sein. Und ich bin sehr froh, dass die Bibel da einfach auch so ehrlich ist. Und wir kennen, wie gesagt, das Ende der Geschichte. Wenn ich jetzt so quasi hineinkommen würde zu dem Josef in diesem Moment, da würde ich ihm zusprechen, Josef, gib nicht auf, ich kenne schon das Ende. Ja? Bleib standhaft. Ja? Und ich weiß, wie sich das manchmal anfühlt. Das hört sich dann an, wenn jemand kommt und sagt, ja, Gott hat dich nicht vergessen. Das hört sich ein bisschen an wie so eine Durchhalteparole, ja? Wo man dann denkt, ach ja, hör mal doch auf, ja? guck dir doch die Umstände an. Ja? Ich weiß, wie sich das anfühlt, aber ich möchte dich ermutigen. Ja? Lass dich ermutigen und halte dir das immer wieder vor, Gott hat dich nicht verlassen. Und das Nächste, was ich mir überlegt habe, was ich auch schön finde, ja, was ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlägt. Ja. Vielleicht hat Josef ja auch so das Gefühl gehabt, dass Gott auch nicht mehr da ist. Ja. Gerade wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, ich habe völlig versagt, ich bin unendlich weit weg von Gott. Ja. Da kann ich dir zusprechen Folgendes, nämlich, dass Gott auch bei Josef die ganze Zeit war. Ja? Er hat ihn nicht gesehen. Ja? Er hat ihn nicht nur nicht vergessen, sondern er war auch die ganze Zeit bei ihm. Und zwei Verse, die mir da so ja, ins Auge gesprungen sind. Die eine, Das war zu dem Zeitpunkt, wo sich der Josef vielleicht arrangiert hat mit seinem Schicksal. Da heißt es nämlich, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Hause seines ägyptischen Herrn arbeitet. Und das andere, als er dann im Gefängnis ist, an seinem dunkelsten Punkt sozusagen, ja, da heißt es, doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters empfängt. Ja. Und was für mich da so rausspricht, ist, Gott hat den Josef nicht nur vergessen, sondern er war jede Sekunde mit ihm in diesem Gefängnis. Paulus würde sogar noch weitergehen und würde sagen, er war nicht nur mit ihm in diesem Gefängnis, sondern er war in ihm quasi. In ihm so quasi fest verbunden mit dem Josef, ja, dass er quasi sogar mit ihm das durchlebt hat. Ja. Und ihr könnt gewiss sein, Gott leidet mit dir in diesem Gefängnis. Ja. Er genießt es nicht, dass der Josef durch diese dunkle Zeit geht. Bei dem Josef wissen wir, das können wir, oder zumindest lese ich das aus dieser Geschichte raus, Gott hat den Josef vorbereitet durch diese Berufungsgeschichte. Ja. Ganz am Anfang, zumindest liest man das aus den Zeilen raus, hat der Josef, und da neigen wir Menschen natürlich alle dazu, wahrscheinlich ein gewisses Problem gehabt mit Hochmut. Ja. Er war der Liebling von seinem Vater. Er wurde privilegiert behandelt, ja. Er hat dann auch noch diesen Traum, ja, dass sich seine Brüder vor ihm verbeugen, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gott diese schwere Geschichte ihm auferlegt hat, ja, dass er das nicht übersprungen hat, um ihn davor zu bewahren, hochmutig oder stolz zu werden, ja. Keine Ahnung. Ich möchte euch auch hier keine platten Antworten geben. Ich weiß nicht, warum Gott manchmal in deinem Leben solche dunklen Momente zulässt. Ja? Aber was ich weiß, ist, dass er in diesen dunklen Momenten ganz nah bei dir ist und dass er mit dir durch diese Momente geht. Was können wir noch von dem Josef lernen? Einen letzten Gedanken habe ich noch für euch, nämlich von Josef lernen bedeutet, nächste Folie bitte. Ja, wie auch immer, bis die nächste, ja, genau, vielen Dank. Von Josef lernen bedeutet Demut lernen. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, ja. Ich glaube ja, dass Josef in dieser langen, schweren Zeit eins gelernt hat, nämlich es gibt nichts Nicht-Geistliches. Es gibt keine, sagen wir mal, Situation, die nicht einen geistlichen Hintergrund hat. Es gibt keine Situation, die, sagen wir mal, die nicht einen, ja, eine tiefere geistliche Dimension hat. Ja. Und es gibt eigentlich, oder es ist alles in unserem Leben irgendwie auch geistlich zu sehen. Und ich glaube, der Josef hat verstanden, dass er in dieses Gefängnis kam, das war kein Pech. Dass er in diese Dunkelheit gehen musste, das war kein unglücklicher Zufall. Das war auch nicht, weil er irgendwo versagt hatte. Das war auch nicht, weil Gott irgendwo die Kontrolle verloren hat. Das war auch nicht, weil was auch immer einem da sonst irgendwie einfallen könnte, Schicksal oder was auch immer, sondern das war alles Gottes Plan. Ja? Das war alles etwas, was Gott verwendet hat, um einen genialen Rettungsplan quasi umzusetzen. Nämlich, wir lesen das ja dann, wenn wir, also deshalb die Hausaufgabe, lest die Geschichte nochmal durch. Das ist ja nicht passiert einfach so, dass der Josef diese Geschichte oder verkauft wurde, ins Gefängnis kam, dann durch eine wundersame Wiedertraumdeutung irgendwann als zweiter Mann im Staate Ägyptens herausgekommen ist, ja, sondern das war ein von Anfang an durchgeplanter Plan Gottes für sein Leben, nämlich ein Rettungsplan, der nicht nur die Ägypter davor bewahrt hat, in der anschließenden Hungersnot zu verhungern, sondern es war auch ein Rettungsplan, um die Familie von Josef, interessanterweise auch seine Brüder, die ja wirklich Schuld auf sich geladen haben, zu retten. Und das war kein unglücklicher Zufall oder irgendwas, Gott ist das Zepter aus der Hand gefallen, sondern das war ein Plan, das war ein Rettungsplan, den Gott sich ausgedacht hat und an den er den Josef teilhaben lässt. Und der Josef hat auch gelernt in dieser Zeit, es hängt nicht von ihm ab. Es sind nicht seine Fähigkeiten, die Gottes Berufung dann quasi umsetzt. Ja, also anders gesprochen, es sind nicht die Fähigkeiten vom Josef gewesen, die dann am Ende dafür sorgen, dass sich die Brüder vor ihm verneigen. Es sind nicht seine Fähigkeiten gewesen, die dieses Weltreich Ägypten quasi vor der Hungersnot befreien oder retten. Es sind auch nicht seine Fähigkeiten, die ihn zum zweiten Mann im damals wichtigsten Staat gemacht haben, sondern es war allein Gottes Weg. Ja. Und ich glaube, der Josef, der hat genau das nämlich verstanden. Ja. Wenn wir dann nämlich am Ende lesen, wie endet denn diese Geschichte? Ganz am Ende ist es ja so, dass seine Brüder zu ihm kommen, ja, sich vor ihm tatsächlich demütigen, ja. Und er ist ja dann auf einmal in der Machtposition. Er hätte sich jetzt rächen können. Er hätte sie ins Gefängnis sperren können. Er hätte Rache nehmen können. Er hätte sie auch irgendwo demütigen können und sie jetzt jeden Tag quasi vor ihn niederfallen lassen. Aber nein, weit gefehlt. Nochmal den Bibelvers. Das ist jetzt, genau, springen wir mal ganz kurz durch, bitte. Weiter. Halt, das war zu weit. Ja, noch eins zurück, bitte. Als die Brüder dann vor ihm stehen, da sagt er, kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit 2 Jahren herrscht nun die Hungersnot und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder säen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herrn über das ganze Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Und ich finde es so cool, der Josef hat genau das begriffen. Ja? Es gibt keinen Grund, hochmütig zu sein. Es gibt keinen Grund, stolz zu sein. Und wir Menschen neigen immer dazu. Gerade dann, wenn Gott uns tolle Fähigkeiten gegeben hat. Wenn Gott dir die tolle Fähigkeit gegeben hat, irgendwie, was weiß ich, Häuser zu bauen. Oder er hat dir die tolle Fähigkeit gegeben, in einer Band toll zu spielen. Ja? Oder er hat dich vielleicht dazu berufen, vor tausenden Menschen zu sprechen. Oder er hat dich berufen, hunderte Menschen zu Jesus zu führen. Ja? Wow, dann ist es was total Geniales. Vielleicht hat er dich auch berufen als Unternehmensführer, dass du ein Unternehmen führst. Ja? Aber denk immer daran, es sind nicht deine Fähigkeiten. Es ist nicht das, was du erreicht hast. Es ist nicht das, wo du drauf stolz sein kannst, wo dich vielleicht dazu führt, stolz zu werden. Es gibt keinen Grund, stolz zu sein. Ja? Der war der zweite Mann im Staate Israels und er ist nicht stolz geworden, weil er durch diese lange Geschichte gegangen ist und dass er die Träume gedeutet hat. Das finde ich jetzt nochmal so ein kleiner witziger Nebenaspekt. Ich meine, Träume deuten. Ja? Das ist so offensichtlich keine Fähigkeit, sondern das ist... Da muss dir Gott quasi zeigen, wie die Zukunft ist. Und da ist so offensichtlich, das ist nicht deine Fähigkeit. Ja. Aber wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern. Es sind nicht unsere Gaben. Es ist nichts, worauf wir stolz sein können. Aber wenn wir das dann verstanden haben, dann dürfen wir uns auch daran freuen. Ja. Es gibt einen guten Stolz und es gibt einen schlechten Stolz. Ein schlechter Stolz, der führt zu Überheblichkeit und dazu, dass man sich besser fühlt als andere Menschen. Ja. Und es gibt aber einen guten Stolz. Ja. Nämlich der gute Stolz, in Anführungszeichen, das ist die Freude darüber, dass Gott dir tolle Fähigkeiten gegeben hat. Und das, was wir Christen manchmal dazu neigen, ist, dass wir Demut missverstehen. Nämlich Demut bedeutet nicht, die ganze Zeit quasi zu denken, naja, ich kann ja eigentlich nichts, ja. Ich bin schlecht, ich bin unwürdig, ich bin unwichtig oder sowas. Ja. Das ist eine falsche Demut. Ja. Eine richtige Demut sagt, Nein, Gott hat mich toll gemacht. Gott hat mir tolle Gaben geschenkt. Gott hat mir tolle Fähigkeiten geschenkt. Und ich freue mich daran. Ich freue mich daran, dass ich vielleicht ein Unternehmen leiten kann. Ja? Dass Gott mir dazu die Fähigkeiten gegeben hat. Aber ich weiß auch, es ist nichts, worauf ich stolz sein kann, weil Gott hat mir das gegeben. Ja, was haben wir jetzt alles gehört? Ich habe die drei Punkte nochmal als Stichpunkte zusammen. Wie auch immer du dich gerade fühlst, Gott hat dich nicht vergessen. Wie auch immer du vielleicht das Gefühl hast, dass Gott weit, weit weg von dir ist. Das ist eine Lüge. Gott ist ganz nah bei dir. Wenn du dich entschieden hast, mit Jesus unterwegs zu sein, dann wohnt Jesus sogar in dir. Näher geht gar nicht. Ja? Deine DNA hat sich quasi mit seiner verbunden. Ja? Und es gibt keine engere Verbindung. Und das Dritte ist Demut. Ja? Freue dich an deinen Gaben, freue dich daran, was Gott Gutes in dein Leben hineingelegt hat, aber führe es nicht auf dich selbst zurück, sondern sei dir immer bewusst, es ist Gottes Geist, der die guten Dinge in deinem Leben bewirkt. Und dann freue dich aber auch daran. Amen. Vater, ich danke dir, dass du Gutes in uns hineingelegt hast. Ich danke dir, dass du uns für Gutes berufen hast, dass du uns für Gutes begabt hast. Und ich danke dir, dass auch wenn wir das Gefühl haben, von dir verlassen zu sein, dass es eine Lüge ist. Denn du bist auch in den dunkelsten Momenten nicht nur bei uns, sondern in uns. Ich danke dir, dass du niemals uns vergessen wirst, egal wie dunkel der Ort auch sein wird oder auch ist, an dem wir sind. Du hast uns nicht vergessen, denn wir sind deine Kinder und dafür möchte ich dir danken. Amen.